Jannik, wärst du gerne Architekt geworden?
Ich glaube, dafür fehlt mir so ein bisschen die Geduld. Also davon abgesehen, dass mir so ein bisschen logisches und vielleicht auch räumliches Denken fehlt, was da wahrscheinlich zuträglich wäre, wenn man das
Nicht ganz
beherrscht,
schlechtes,
wäre nicht die
ja.
schlechteste Voraussetzung. Deshalb, ich finde das irgendwie sehr spannend als Beruf, aber ich glaube, für mich wäre das nichts.
Ja, ich kann nicht gut rechnen, ich kann nicht gut räumlich denken. Bitte lassen Sie mich das Chrysler Building entwerfen. Judith, wie ist es bei dir?
Ich glaube, alles das, was am Architektendasein mit so Regiearbeiten zu tun hat und Sachen beaufsichtigen und verantworten, würde mir nicht so liegen. Aber ich glaube eigentlich räumlich denken, rechnen und sehr, sehr viele Inneneinrichtungsvideos und Raumpläne angucken, würde ich sagen, da habe ich schon einige Skills, die ich einbringen könnte. Vielleicht so als so Hilfsarchitektin.
Ich habe früher sehr oft Einsatz in vier Wänden mit Tine Wittler gesehen, also zum Innenausstatter und so würde ich es vielleicht noch bringen.
Ich finde am besten dieses, glaube ich, rauchende, über den Tisch gebeugte mit so einem Bleistift nochmal so ein paar Korrekturen anfertigen. Da sehe ich mich auch. Aber so, nee, räumlich habe ich, glaube ich, nicht so die Vision. Aber im nächsten Leben könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Aber in diesem müssen wir jetzt trotzdem erstmal über die filmische Darstellung dessen reden. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Judith Niehaus,
Hi.
Yannick Neulting.
Hallo.
Und wir sprechen über Brady Corbetts The Brutalist. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, das ist ein Film, der jetzt im Kino ist, 3,5 Stunden geht und der bei vielen nicht richtig auffindbar ist, habe ich jetzt im Discord mitbekommen. Also hier in Berlin waren große auch Vorpremieren, wo der Film auch auf Film dann gezeigt wurde und sowas, ne? In richtig schönen Kinos auch. Ich war im Zoopalast da drin. Das war toll, den mit Leuten zu sehen. Aber ich habe jetzt öfter gelesen, bei mir in der Stadt läuft der gar nicht oder irgendwie nur zu komischen Zeiten oder ich muss zu weit fahren und so. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr da draußen überhaupt die Möglichkeit habt, diesen Film zu schauen. Ob man den schauen muss, das müssen wir jetzt diskutieren. Judith, Jannik, schön, dass ihr da seid. Das ist ein Film von Brady Corbett. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mehrere Sachen gesehen habt. Also der hat ganz früher als Schauspieler gearbeitet. Der war in King of Queens hat er, glaube ich, seinen ersten Auftritt gehabt als so eine Nebenfigur. Dann hat er ein paar Filme gemacht, Childhood of a Leader, dann Vox Lux und jetzt den. Und der ist mit Mona Fastwold zusammen, die auch immer bei seinen Drehbüchern mitschreibt und an seinen Filmen mitarbeitet. Und die hat diesen Film The World to Come gemacht, der für vor einigen Jahren auch, ich meine, auf der Berlinale gelaufen ist oder in Cannes. Also auf irgendeinem Festival hatte ich ihn gesehen. Und Corbett spricht man es aus, Janik. Ihr hattet euch gefragt, du und Jenny in der Venedig-Folge. Ich habe es noch mal jetzt gegoogelt. Wie findest du den so? Hast du seine Sachen verfolgt?
Ich habe seine Sachen verfolgt und kenne diese beiden Filme, Childhood of a Leader und Vox Lux. Ich bin damals über Vox Lux eingestiegen und fand das zum Beispiel einen sehr bemerkenswerten Film, also der so eine ja, eine gewisse Verstörung kreiert sicherlich in seiner Drastik, mit der er beginnt, mit diesem Terroranschlag, dann diese Frage, wie aus so einem traumatischen Ereignis Kapital geschlagen wird, wie sich dann so eine Art Geniekult entwickelt und das dann gerade nochmal im Kontext aus mit Childhood of a Leader, wo so gefragt wird, sehen wir dabei im Aufwachsen eines Tyrannen zu und also das zusammenzudenken und dann noch The Brutalist als dritten Teil quasi dazu zu denken, der mit gewissen Fragen des Genies, des Geniekults, des Führerkults auch spielt. Das ist schon ja eine interessante Trilogie, wenn man es so nimmt, wenngleich ich auch ein bisschen irritierend finde, diese Handschrift, die Corbett halt verfolgt. Also ich nehme das schon als jemanden wahr, der so in die Kerbe von Paul Thomas Anderson zum Beispiel schlägt.
Ja.
Also die versuchen so ein altes amerikanisches Kino zu machen, das so also ästhetisch eigentlich im 20. Jahrhundert verortet ist. Und ja, ist sicherlich auch eine kritische Sache, die man besprechen könnte, aber da kommen wir ja dann sicherlich drauf zu sprechen.
Ja, da merkt man schon, finde ich, an den Filmen, in welchem Atemzug er mitgenannt werden möchte. Corbett, Judith, hast du dich mit dem mal beschäftigt?
Nee, tatsächlich ist das jetzt der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich habe Vox Lux damals registriert, also mitbekommen, dass der irgendwie auch diskutiert wurde, aber war dann mir irgendwie nicht wichtig genug, ihn mir noch anzugucken. Als er dann, glaube ich, auch aus dem Kino raus war, lief nicht so lange. Und ich glaube, das, was Janni gerade beschrieben hat, ist schon so ein bisschen das, was mich auch davon abgehalten hat, weil ich irgendwie so Filme, die so sehr auf eine Geniefigur, überhaupt so eine Figur so krass im Zentrum haben, einfach nicht so krass stehe. Und dann sehe ich so ein bisschen jetzt, glaube ich, ex post, was mich davon abgehalten hat, diese Filme zu gucken. Und jetzt auch den Brutalist habe ich wirklich auch halb aus so einer Neugierde, was jetzt diesen doch ja fast Hype sind, das dann ausgelöst hat. Also was du vorhin meintest, dass er in vielen Städten gar nicht läuft, habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich lebe in Hamburg, hier läuft er gut, auch in 70 Millimeter. Ich habe ihn nicht in 70 Millimeter geguckt, aber und irgendwie alle meine Freunde, die sonst eher von mir gefragt werden, ob sie ins Kino gehen wollen, haben auch schon mich gefragt, ob ich den Film sehen will. Also ich habe das Gefühl, der ist sehr präsent einfach.
Deswegen hat mich das gewundert. Ich dachte das nämlich auch, als es hier so Vorpremieren gab und das Kino war recht voll und ich dachte, aha, interessant, Leute gucken sich so einen 3,5 Stunden Film jetzt auf 70 mm an. Adrien Brody ja eh immer so ein bisschen so ein Darling so einer bestimmten Filmbubble. Vielleicht habe ich auch gedacht, der hat eigentlich jetzt ganz gut Hype und dann habe ich aber gehört, ah nee, bei uns läuft der gar nicht von ganz vielen. Also deswegen weiß ich nicht genau, ob er vielleicht so ein bisschen versandet ist dazwischen, welches Kino ihn zeigt, weil er ist eigentlich so groß, dass er so, finde ich, im Multiplex irgendwie laufen müsste und Leute ziehen müsste. Ist aber dann in den Arthouse-Kinos vielleicht, weiß ich nicht, hat man auch nicht so viele Slots dafür oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, müssen wir jetzt so ein bisschen drüber reden. Ich habe nochmal so nachgedacht über Brady Corbett und das ist tatsächlich so, dass viele Sachen, die mir bei Brutalist wieder aufgefallen sind, auch in seinen alten Filmen oder in seinen beiden anderen Filmen auftauchen. Also, dass es am Anfang erstmal eine Ouvertüre gibt, dass der Film aufgeteilt ist in verschiedene Teile. Dass es irgendwann die Stelle gibt, in der eine Person ein Kind hat und das Kind wird dann von der Schauspielerin gespielt, die vorher die Person selber gespielt hat. Also, dass wir so einen Zeitsprung haben und merken, hier gibt es immer so diese wiederholenden Bewegungen, dass es um, ja, so Genies geht, die aber auch immer im negativen Licht eigentlich gezeigt werden. Also das ist vielleicht Brutalist noch der, wo die Hauptfigur vielleicht am positivsten wegkommt von diesen Filmen. Und Vox Lux war einer, der mich damals unglaublich genervt hat, gerade diese zweite Hälfte, in der Natalie Portman da sich wie die Axt im Walde verhält. Aber es ist ein bisschen wie mit Succession auch. In dieser Trump-Ära merke ich mittlerweile, dass das doch eigentlich spannende Figuren sind und waren. Also wieder aus dieser Tragödie dann dieses, ja, Pop-Mastermind entsteht, das aber gleichzeitig auch wieder eigentlich droht, komplett zu fallen. Und dann wieder auch Leute ja das wieder nehmen, um wieder ein Attentat zu vollführen. So ein bisschen auch was Jane Schönbrunn interessieren könnte, hatte ich das Gefühl. Also Lukas und ich haben, glaube ich, oft diesen Vox Lux noch mal irgendwo erwähnt, in einem Special oder so. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der mir echt noch so, ja, im Gedächtnis geblieben ist, an den ich oft denken muss, obwohl ich den gar nicht so mochte, als ich ihn gesehen habe. Also da wäre es auch irgendwann interessant, nochmal dahin zurückzukehren. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir reden über The Brutalist. Das ist ein. Ah, eine Sache noch, die mir aufgefallen ist. Ich habe mich gefragt, ob man sich so ein bisschen versucht, an der Pianist anzulehnen. Also, das heißt, der ist. Adrien Brody ist in der Hauptrolle. Man schielt so auf den Oscar. Ob das vielleicht auch so ein bisschen der Grund war, warum man den Film so nennt. Der war ja absurd billig, dieser Film. Also, die haben den über mehrere Jahre gemacht und die Zahl, die im Raum steht, sind 9 Millionen Dollar für diesen Film. Also, da gibt es ja jetzt auch ein paar Skandelchen mit irgendwie AI hier und da benutzt und so, aber das ist wohl erstaunlich, wie billig man gedreht hat. Man hat es nicht in den USA gemacht und hat in 30 Drehtagen oder sowas hat man das irgendwie alles abgedreht und dann ist jetzt dieser monumentale Film raus oder ist der überhaupt monumental? Es geht um Laszlo Todd, das ist ein ungarisch-jüdischer Architekt, der ein Holocaust-Überlebender ist und ein Bauhausschüler auch und der kommt 1947 in die USA. Er kommt erstmal in New York an, aber dann geht es nach Pennsylvania und da trifft er auf einen alten Weggefährten, Attila, der ihm ja Unterschlupf bietet und der so ein Möbelunternehmen hat. Und die sollen dann so eine neue Bücherei bauen in dem so Nebenzimmer in einem großen Haus von so einem Großindustriellen, der gespielt wird von Guy Pearce. Van Buren heißt er. Und das will der erstmal dann gar nicht. Das soll nämlich eine Überraschung für Van Buren sein. Der jagt die dann raus und irgendwann merkt er aber, Moment mal, was dieser Laszlo Todd da entworfen hat, diese Flügeltüren in diesem lichtdurchfluteten Raum, das ist ja gar nicht so schlecht. Jetzt war ich ja auch hier im Architectural Digest oder so, wie dieses Magazin heißt. Den hole ich mal wieder zurück. Und dann soll Laszlo Todd für ihn eben ein großes, so ein Kunstzentrum, das auch eine Kirche ist, entwerfen auf einem Hügel. Und daran zerbricht eigentlich so Laszlo Todd und auch die Beziehung zu Van Buren. Und irgendwann schafft er das dann noch, seine Frau Elzebeth auch und die Nichte in die USA zu holen. Also die fangen dann an, da zu leben und immer weiter dieses Gebäude zu bauen. Und dann passieren noch einige Dinge, auf die wir vielleicht im Laufe dieses Podcasts noch kommen können. Judith, ich habe so ein bisschen durchklingen hören, dass du nicht so begeistert bist von diesem Film. Wie fandst du das?
Ja, ich war wirklich nicht so begeistert. Ich war sehr interessiert. Ich habe irgendwie so eine, diese typische, ich weiß nicht, ob es ein Millennial-Ding ist, Schwäche für Brutalismus. Ich habe an so Unis studiert, die so ein bisschen
Muss
brutalistisch
auch immer
sind.
an Unis denken, ja, wenn ich diesen Stil
Ja,
sehe, ja.
die Ruhr-Uni Bochum. Jeder, der sie nicht gesehen hat, sollte sie einmal besuchen. Ich fand den Film interessant auf eine Weise, also nicht interessant eigentlich in seiner Machart, sondern eher interessant vielleicht auch in der Art, wie ich ihn dann auch geguckt habe. Ich fand die zwei Hälften tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich fand vieles irgendwie schon ganz cool, also zum Beispiel diese eingebaute Pause, wo dann einfach ein Foto gezeigt wird und so ein Countdown runterläuft und die Pause auch wirklich nur exakt so lang ist, dass man einmal auf Toilette gehen kann und sich ein neues
Wenn
Getränk
das
kaufen
Kino das
kann,
mitmacht,
denke
bei uns ist der
ich.
Bildschirm schwarz geworden, dann war 15 Minuten
Oh
Pause, dann kamen wir zurück
nein!
und dann fing die 15-minütige Pause an und dann
Genau.
kamen auch Mitarbeiter vom Zoopalast rein und haben sich gemacht. Hast du es auch da geschaut, Janik?
Ja, genau. Ich war da ein zweites Mal drin im Zoopalast. War genauso, wie du beschreibst.
Okay, ja, aber ich wollte ja nicht
Also bei mir war
reingrätschen, es
das
war nur
gestern,
lustig, dass es nicht
nein.
richtig geklappt hat, ja.
Ja, nee, bei uns, also ich war gestern drin und da lief das und dann, ich fand es auch ganz cool, weil dann der Sound sich ja auch langsam wieder aufbaut. Also das hat mir, vieles hat mir gut gefallen. Ich fand es schon sehr interessant, wie unterschiedlich die zwei Hälften waren, also vom Gefühl her. Und was ich vor allen Dingen krass fand, und ich muss sagen, weil du das gerade meintest, ich habe den Pianist nicht gesehen. Ich habe überlegt, ob ich den extra für diesen Podcast jetzt nochmal gucken soll, auch aus dem Grund, dass ich so dachte, irgendwie scheinen diese Filme was miteinander zu tun zu haben und es ist nur, weil der gleiche Hauptdarsteller mitspielt.
Auch jüdische Identität natürlich und
Natürlich, genau.
Nationalsozialismus
Und
und
ich
so.
habe mir das, ich habe irgendwie diesen Pianistenfilm, glaube ich, einfach sehr lange gemieden aus irgendwie Respekt und Sorge gleichzeitig, also wie ich den dann finden würde. Und jetzt diesen Film, ich glaube, was mich, glaube ich, am meisten irritiert hat, ist, dass er mich einfach total krass kalt gelassen hat und ich in so einem ganz analytischen Modus verblieben bin. Und ich glaube aber nicht, dass ich das gut fand. Also oft finde ich das gar nicht schlecht, aber in diesem Fall fand ich es irgendwie nicht so gut.
Weil du das Gefühl hast, der Film wollte das eigentlich nicht. Also der wollte dich eigentlich involvieren, aber es hat nicht geklappt. Und weißt du, warum nicht?
Ich weiß nicht, also man könnte natürlich sagen, dass es ja auch diese brutalistischen Bauten einen ja auch irgendwie auf eine Weise sperrig sind und sich einen aussperren und irgendwie nicht so nahbar sind. Aber ich habe einfach nur sehr stark dann irgendwie auf diese Genrekonvention geachtet. Irgendwie war so in so einer totalen Meta-Reflexion, okay, jetzt muss das nochmal erklärt werden, jetzt muss dies nochmal erklärt werden, jetzt wird uns nochmal ganz glasklar ausgebreitet, wie hier die Machtverhältnisse sind. Der megalomane Künstler, der irgendwie zum Egoisten wird, das waren alles so Boxes, die gecheckt werden, die dann irgendwie mich einfach völlig verloren haben. Und das, obwohl ich eigentlich Phasen hatte, wo ich sehr viel, wo mir der Film irgendwie viel gegeben hat. Vor allen Dingen, was zum Beispiel, also was mich, glaube ich, am meisten beschäftigt hat, ist die Unfähigkeit der amerikanischen Gesellschaft, das Leid der Holocaust-Überlebenden anzuerkennen. Und das ist das Einzige gewesen. Aber das Thema wurde dann irgendwie nicht mehr so weit, das wurde dann irgendwie, hat sich dann verändert und dann hat der Film mich irgendwie einfach verloren.
Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, so während ich das geschaut habe, also dass ich auch so irgendwie erst drin war und dachte, okay, das ist interessant und Adrien Brody jetzt in dieser Rolle und mal schauen, was da jetzt passiert und dann so langsam merkte, ah, okay, Szenen kommen mir schon bekannt vor aus solcher Art Film vielleicht, man kann sich oft so ein bisschen vorstellen, was passiert wohl als nächstes, dann kommt die Intermission, dann wird der Film irgendwie drastischer, also dann passieren Dinge, die man stärker sieht, die vorher nur so angedeutet werden. Und es hat mich dann auch so ein bisschen verdutzt zurückgelassen für eine Zeit, aber dann mit diesen paar Minuten am Ende, also die nochmal neu aufdröseln, was er dann eigentlich gemacht hat, hat mir das richtig so den Boden unter den Füßen weggezogen. Also, dass ich auch tagelang noch irgendwie drüber nachdenken musste und dachte, ja, das ist auf eine Art vielleicht plakativ oder wirkt auf eine Art plakativ oder eindimensional, aber eigentlich ist darunter noch was anderes die ganze Zeit passiert, das ich dann doch sehr, sehr stark fand. Also es war mal wieder einer dieser 3,5 Stunden Filme wie Killers of the Flower Moon, bei dem ich mich schon so ein bisschen gewundert habe beim Schauen, aber die dann am Ende doch eine große Wirkung entfaltet haben, sodass ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn jetzt viel geschrieben wird, dass es so ein typisches geniales Mastermind, Film, der halt durch ein paar Hürden muss, quasi, um da anzukommen, ohne dir das jetzt unterstellen zu wollen, dass du das dazu sagst. Aber Yannick, was hältst du denn erstmal von diesem Film?
Ja, das ist eigenartig. Also meine Skepsis aus Venedig hat sich jetzt auch nach all den Monaten beim zweiten Mal gehalten, dass ich denke, also okay, Brady Corbett ist nicht der Einzige. Also wir haben vor kurzem über Robert Eggers und Nosferatu gesprochen. Auch das ist ja so ein Kino gewesen, was sich vor allem an das 20. Jahrhundert, an bestimmte Traditionen und auch bestimmte Normen heftet von dem, was wir heute so als, oder was vielleicht nicht wir, aber was oft so als großes Kino oder als monumentales Kino beschrieben wird, eben. Hatte vorhin Paul Thomas Anderson erwähnt, das ist so ein Film, der Brutalist, der sich auch teilweise wie so ein Sergio Leone Amerika-Epochenporträt anfühlt, also wo aus an so einer konfliktgeladenen Figurenkonstellation so ein Blick auf die ganze Nation, auf die Nation im Entstehen geworfen wird, die Nation in der Krise und alles stürzt so übereinander zusammen. Und ich finde, das ist schon ein sehr faszinierendes Werk, bei dem ich jetzt beim zweiten Sehen wieder spannend fand, wie dieses Gefühl von Größe, aber trotzdem mit so einer gleichzeitigen starken Intimität erzählt wird. Also der hat zwar diese großen Bilder und der hat diese Panoramen auch gerade in der Landschaft und die Baustelle, die da auf dem Hügel errichtet wird, dann später die Italienreise. Also das sind große Bilder, wie man so gern sagt oder intuitiv sagen möchte. Und trotzdem ist der echt, ja, recht intim erzählt, dass ganz viel mit Nahaufnahmen von diesen Gesichtern gearbeitet wird, dass es sehr dialoglastig getrieben ist, diese ganzen 3,5 Stunden lang. Und diese Gleichzeitigkeit fand ich schon spannend und ich kann sagen, das ist für mich ein sehr klug zusammengebautes Werk, also wie der Gedanke von die Baustelle, dieses architektonische Projekt gleichzeitig als Sinnbild für so ein Amerika im Entstehen, das gleichzeitig an der eigenen, ja, an diesem American Dream zugrunde geht und dass diese Gewalt in den Abhängigkeiten und Hierarchien da immer mehr zutage tritt, gleichzeitig diese Ehegeschichte, die dann noch miterzählt wird, die Ehe, die auch wieder symbolisch aufgeladen wird, also dass die Frau da auf einmal reinkommt und wieder so eine Wunde in diesen Alltag reinreißt, der wieder das ganze Trauma der Vergangenheit wieder aufwühlt. Und wie er das erzählt, welche Bilder er dafür findet, das fand ich schon sehr beeindruckend, wenngleich ich trotzdem sagen würde, das ist ein Film, bei dem ich irgendwie auch beim zweiten Mal rausgegangen bin und nicht so das Gefühl habe, dass ich jetzt noch so ewig davon zehren werde. Also ich fand ihn großartig gemacht in dem, was er erzählen will, aber der hat für mich nicht so die zweite und dritte Ebene, wo ich denke, da muss ich mich jetzt noch mal genauer reingraben, sondern das ist schon auch recht eindeutig erzählt, was da für ein Blick auf die Geschichte geworfen wird. Und deshalb ist das auch ein komisch, ja, hermetisches Werk, bei dem ich auch immer noch davor stehe und mir denke, was mache ich damit? Aber das muss ja vielleicht nichts Schlechtes bedeuten.
Warum der bei mir so lange nachgeheilt hat, ist, dass ich erst durch den Abschluss des Films so richtig verstanden habe oder für mich sich das so geöffnet hat, dass dieser Film von diesem Horror der Assimilation eigentlich, der Immigration und der Assimilation erzählen will. Und das ist ja auch natürlich klar, wenn man den Film schon sieht. Also man sieht ja, der kommt irgendwie aus dem kriegszerrissenen Europa in die USA. Es ist ein Neuanfang. Es gibt da aber auch Rassismus, Antisemitismus. Man muss sich unterordnen und so weiter und so fort. Das versteht man den ganzen Film lang, während man das sieht, dass es darum geht, dass die Mächtigen versuchen, irgendwie ihn zu manipulieren oder zu besitzen, dass er wiederum versucht, wie kann er sich da irgendwie anpassen. Das ist an sich schon interessant, finde ich, während man das sieht, aber so richtig den Stachel ins Herz, finde ich, drückt dieser Film eigentlich erst am Ende, als nochmal irgendwie klar wird, was da verarbeitet werden musste und dass er selber und seine Frau eben auch im Lager waren, in unterschiedlichen Lagern. Und das hat irgendwie nochmal so diesen ganzen Film für mich so unglaublich tragisch werden lassen. Also diese Idee, man kommt aus der absoluten Hölle ist man geflohen und natürlich geht's hier auch wieder um Distanz und Latenz. Also man kann sich selber auch irgendwie nicht sehen. Man kann dann mit Geld dann doch nur die Frau holen. Sie kommt an, ist aber im Rollstuhl, weil sie ihm nicht sagen wollte, dass sie so hungern mussten, ne, und deswegen sie krank geworden ist und so. Und da kann man natürlich irgendwie sagen, auch mit einer Vergewaltigungsszene, die später kommt, das ist irgendwie billig gemacht, könnte man ja sagen in diesem Film. Irgendwie ist das so ein bisschen, kennt man das schon, muss das jetzt in diesen Film rein, die kranke Frau und so. Aber ich dachte dann, naja, mit diesem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und der Lager und so, ist das ja nichts, was sich komplett irgendwie ausgedacht hat oder sowas, sondern man sieht das so, dieses absolute Grauen. Und gleichzeitig muss man so Speichel lecken und sich unterwerfen und immer überlegen, ja, na gut, dann bauen wir da eine christliche Kirche rein und so weiter und so fort, um dann am Ende zu sagen, ah nee, vielleicht sollte ja auch was anderes gemacht werden, so mit der Kunst. Und es hat mich irgendwie dann doch umgehauen. Also in dieser Drastik habe ich das, glaube ich, lange nicht gesehen, diesen Horror der Assimilation. Und das ist ein Film, der das ja, und das finde ich dann doch irgendwie interessant, so ein bisschen übers Nichtzeigen auch wieder macht. Also einer, bei dem wir nicht genau sehen und am Anfang wissen, wo kommen die genau her, warum sind die genau getrennt worden, wo waren die, das wird dann später klar. Und das finde ich irgendwie interessant, dass wir das sowohl bei The Zone of Interest hatten, wo auch quasi dieser Grauen des Nationalsozialismus, des Faschismus quasi aus dieser Täterperspektive gezeigt wird, die nicht richtig hinschaut. Dann Oppenheimer, der quasi den Kampf gegen die Nazis aus dieser technischen, militaristischen Perspektive zeigt, aber auch die Opfer nicht zeigt. Und jetzt wieder dieser Film, der auch eigentlich die ganze Zeit so ausspart, wie furchtbar war das eigentlich, was die erlebt haben. Und uns damit ja so ein bisschen auch auf die Seite der US-Amerikaner, also wir sind auf Adrian Brodys Seite natürlich, während wir das sehen, aber so ein bisschen ist man auch ein bisschen auf der anderen Seite und denkt sich, na gut, kannst du jetzt dich vielleicht auch mal ein bisschen benehmen oder so. Und dieser Blick aber mit dem Brody, den ersten Typ, der direkt anschaut, der sagt, kannst du diese Bibliothek bauen für meinen Vater? Wo man noch so denkt, kannst du da jetzt nicht mal vielleicht mal lächeln oder so, damit du den Job kriegst? So, das wird so klar, finde ich, am Ende des Films, warum eigentlich keine Unterwerfung mehr möglich sein darf. Aber man muss dann irgendwie doch. Und ja, das hat mich irgendwie komplett doch komplett umgehauen in diesem Film tatsächlich. Und ich gehe aber mit, dass ich sage, das ist nicht alles super subtil gemacht in dem Film. Aber er ist für mich auch nicht unsubtil in vielen, in vielen Teilen.
Aber ist nicht dieses, also ich finde es lustig, weil du vorhin schon das Budget angesprochen hast und billig gemacht, jetzt ja wirklich auch ist, was der Film so ein bisschen vor sich herträgt, was natürlich total interessant ist, was diese monumentalen Ausmaße angeht. Und man fragt sich ja wirklich, wie die das irgendwie so hingekriegt haben, rein produktionstechnisch irgendwie diese ganzen Sachen zu bauen und das alles dann für unter 10 Millionen Dollar. Aber billig gemacht, was jetzt die Erzählverfahren angeht, da muss ich, also da fand ich schon echt ganz schön viel, ganz schön schwer auszuhalten. Mhm. Also wie zum Beispiel dann, also und das auch, was diese Frage nach, also natürlich der, was du Horror der Assimilation genannt hast, also diese krasse Wiederholung des Antisemitismus durch den, die in Europa gegangen sind, in Deutschland und dann in die USA kommen und dann von diesen White Anglo-Saxon Protestants irgendwie niedergemacht werden und total ignoriert werden in dem Leid, das sie erfahren haben. Das finde ich, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, das finde ich eine der krassesten Stärken des Films, auch wenn das auch sehr platt ist. Aber zum Beispiel geht er dann ja arbeiten und diese Arbeit ist so, also da gibt es eine Szene, da läuft er mit seinem Freund Gordon, also ein schwarzer Amerikaner, der auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat als amerikanischer Soldat. Das finde ich auch eine ganz interessante Szene. Da laufen die da über so eine Baustelle und dann trägt halt Adrian Brody so einen Seil und Isaac de Boncollet trägt so einen riesigen Schraubenschlüssel als Insignien der handwerklichen Arbeit und man sieht, sie überhaupt nicht arbeiten, so ein bisschen Kohle schippen. Und irgendwie ist das so Symbolbild handwerklicher Arbeit. Und das hatte ich irgendwie immer wieder, dass das einfach nur so einmal hier so hingeklatscht wird. Und das fand ich ein bisschen billig gemacht. Und was ich auch ein bisschen, also ich fand auch diesen Schluss wirklich, ich fand den ganz furchtbar. Also ich finde diese Information auf eine Weise ganz gut, die nochmal zu hören, wobei ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich hatte eigentlich versucht, nichts zu lesen vorher. Ich war die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Konzentrationslager überlebt haben. Ich hatte, irgendwie war das für mich auf eine Weise klar. Ich weiß aber gar nicht, woher. Also, weil du jetzt vorhin meintest, dass für dich das am Ende nochmal so eine ganz andere Ebene aufgemacht hat. Und ich fand diesen Schluss, aber ich glaube, ich fand den ganz schrecklich in seiner Erklärung. Ich mag das aber auch überhaupt nicht, wenn mir am Ende von Filmen was erklärt wird. Und was ich daran aber vor allen Dingen schwierig fand, weil diese Art von Faktualitätsverfahren, die damit eingesetzt wird. Und ich habe das jetzt ja auch schon, man hat das ein bisschen gehört, dass Leute gesagt haben, das ist ja wie bei Tar, ist so eine Pseudo-Biografie. Und dieses Ende, finde ich, spielt damit dann nochmal auf eine ganz extreme Weise, weil das in so einem, sowohl was dann die spätere Architekturbiennale als auch was die Referenzen in die Vergangenheit angeht, mit so historischer Beglaubigung operiert. Und auch in dem Filmmaterial, das da verwendet wird, was sich dann so ein bisschen an diese Das Leben in Pennsylvania ist so schön Werbespots anlehnt, die es zwischendurch gibt. Also der Film wird immer mal wieder unterbrochen, ja, von so kurzen Clips, die einem sagen, wie toll das Leben im Bundesstaat Pennsylvania ist und der American Dream und so weiter. Das fand ich ganz gut. Und diese Art von Clip setzt sich dann irgendwie fort in diesen Epilog auf der Architekturbiennale in Venedig, natürlich of all places, das auch mit den krassesten Abziehbildern inszeniert wird. Und irgendwie hat sich für mich das dann in so eine Art von Faktualitätsversprechen,
Was meinst du mit
Biopic-Genre-Konvention.
Faktualität? Das verstehe ich nicht
Naja,
ganz.
also so getan wird, als wäre das es zieht quasi die Register des Biopics einer realen Person ganz stark. Also, dass es echt ist. Dass Leute danach googeln, gab es Laszlo Toth.
Und das ist, warum ein Problem?
Ich glaube, weil das sich in so einen Trend von realistischen Erzählweisen einschreibt, die irgendwie immer, wie bei Ziemlich beste Freunde, am Ende nochmal die realen beiden Figuren zeigen müssen und das dann irgendwie dadurch gewinnt, dass es eine echte Geschichte ist.
Ja, so ein
Das hat.
Relevanzversprechen vielleicht einfach oder so eine
Ja.
Authentizität, die man da zu kreieren versucht. Mir ging es beim ersten Mal ähnlich, dass ich so Probleme hatte mit dem End und war damals auch so sehr ernüchtert, dass das nach diesen 3,5 Stunden mit so einer Erklärbär-Szene eigentlich endet. Ich bin inzwischen aber versöhnt damit und sehe das ein bisschen ambivalenter. Also ich habe jetzt auch ich glaube, das war in dem Filmstarts-Interview, hatte Grady Corbett über dieses Ende auch gesprochen und dass es halt eigentlich gar nicht so direkt um so eine Faktualität geht oder dass da nochmal die Architekturgeschichte erklärt wird, sondern dass wir uns durchaus fragen sollen und dass der Film das als Frage formuliert, ist das jetzt gerade etwas, was da die Nachfahren drauf projiziert und rückwirkend versucht, sich so zu erklären und das zu deuten oder ist das wirklich etwas, was man aus so einer Tradition her historisch gesehen ableiten kann? Und darüber hinaus finde ich das ganz spannend. Also ja, mir war auch vorher klar, dass die irgendwie im Konzentrationslager waren und dass das auch in der Architektur und so weiter mit verarbeitet wird, aber dass es dann doch nochmal so geschärft wird am Schluss und dass darüber ja auch fast wieder so eine Art von Rache in Anführungszeichen vollzogen wird, dass sich in diese Kunst, also die Architektur als Kunst plötzlich doch nochmal so ein Eigensinn, sowas nicht Kalkuliertes, sowas Unausgesprochenes einschreibt und einschleicht, was die anderen und nicht zuletzt eben diese Geldgeber, die versuchen, sich da so alles untertan zu machen, womit die gar nicht gerechnet haben und dass das nochmal so eine andere Form von Tiefe erhält. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es das jetzt unbedingt gebraucht hätte oder ob sich das aus dem Film auch vorher schon heraus erklärt hätte, aber denke, dass es trotzdem vielleicht auch gerade, weil das so ein bisschen antiklimaktisch so abfällt zum Schluss in seine Irritation doch irgendwie passend gewählt.
Ich fand das deswegen auch gerade irgendwie ganz gut. Jetzt kann es natürlich sein, dass aufgrund meiner bisweiligen Unaufmerksamkeit bei manchen Filmen das jetzt so ist, dass das ganz klar war, dass die beiden im Lager waren und das war allen komplett so klar. Ich fand das irgendwie in diesem Nebensatz, als so, ja, sie war in Dachau, er war in Buchenwald. Genau, ach so, wir müssen jetzt nochmal, vielleicht spoilere ich so die letzte Idee jetzt nochmal des Films, die für mich dann schon eine neue Blickrichtung aufgemacht hat. Also, falls ihr das noch gucken wollt und das nicht hören wollt, dann könnt ihr jetzt ausmachen. Es kommt ja dann raus, dass dieses Van Buren Center, das er gebaut hat, dass er das Dachau und Buchenwald nachempfunden hat, quasi mit so Art noch Geheimgängen drin, dass diese beiden Orte verbunden sind. Und das quasi so ein bisschen auch dafür stehen sollte, dass er und seine Frau sich dann hätten irgendwie sehen können. Das ist ja ein großes Thema auch, dass sie noch in Europa ist. Man kann sie auch nur wieder holen, wenn man sich da so in den Staub schmeißt vor den Reichen, die dann irgendwie mit ihren Anwälten da dann was deichseln können. Und ich fand das rätselhaft, das Ende. Also es ist ja so, dass tatsächlich bei jüdischen Künstlern und Künstlerinnen, die dann in die USA emigriert sind, dass es tatsächlich viele der Probleme, die hier abgebildet werden in dem Film, wirklich gab. Ne? Also zum Beispiel gibt es die Szene, in der Elschebeth dann da sitzt und dann sagt, ihr könnt mich auch Elisabeth nennen, so ungefähr. Also das schon mal, also man ist schon direkt bereit, seinen Namen aufzugeben, weil man nicht anecken möchte, so ungefähr. Das gab es oft. Es gab auch so, dass man dann versucht, mit christlicher Ikonografie zu arbeiten, weil das besser ankommt natürlich im christlichen Amerika, so ungefähr. Was ich beides irgendwie interessant finde, aber vor allem diese Idee, dass er dann eine Kirche daraus bauen soll, finde ich schon mal komplex, diese Idee. Also er soll eine christliche Kirche bauen, ist eigentlich selber Jude, baut dann in diese Kirche seine Erfahrungen aus den Konzentrationslagern und vor allem die Räume mit ein. Da habe ich mich auch gefragt, also das lässt mich schon den ganzen Film nochmal in einem anderen Licht erscheinen, dass man sich auch fragt, hat er deswegen da so lange weitergemacht? Also hat er, weil es diese Verarbeitung des Traumas ist oder weil es so ein Denkmal für seine Liebe zu seiner Frau sein soll, hat er deswegen auch das Geld dann irgendwann nicht mehr annehmen wollen. Hauptsache, dieses Ding wird fertig gebaut. Also ist es deswegen, dass er das gemacht hat zum Beispiel? Oder ist es auch eine Rache vielleicht am Christentum oder so, das ja auch im Antijudaismus eine große Rolle gespielt hat zum Beispiel? Also ich finde diese Idee, man baut das nach, das, wo man eingesperrt worden ist, irgendwie spannend. Und damit bin ich irgendwie dann noch lange rumgegangen mit dieser Idee im Kopf, warum ist das eigentlich so? Und das ist ja auch was, was in jüdischer Kunst auf jeden Fall passiert nach dem Zweiten Weltkrieg, also dass man auch dann Bildwelten aus diesen Lagern und so weiter dann irgendwie einbaut und reflektiert und so. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist billig. Es ist schon so ein bisschen, finde ich, so ein Manchester by the Sea-Film, wo man sich halt die erste halbe Stunde fragt, was ist denn jetzt eigentlich noch? Warum geht's Casey Affleck so schlecht? Ah ja, okay, jetzt kommt's raus, so ungefähr. Das ist ein Film, den ich auch geliebt habe damals, der auch, glaube ich, jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob schlecht gealtert ist, den viele nicht mögen oder so. Ich gehe auch mit, dass ich vieles unsubtil finde. Zum Beispiel, wo die im Auto sitzen und sich auf Englisch mit ihren beiden Akzenten anbrüllen, they do not want us here und so weiter und so fort. Also man versucht manchmal so doll dann sich reinzugeben, schauspielerisch, dass es was Albernes hat. Ich sitze aber wirklich mittlerweile, seitdem wir diesen Podcast machen, bei jedem Film da und denke mir immer, ist mir das subtil genug? Ist das zu plakativ? Müsste das subtiler sein? So. Und ich kann das irgendwie nicht mehr so richtig, wenn mich der Film dann doch irgendwie so kriegt und so auf so viel Fragen wirft, wie The Brutalist, kann ich mich bei dem jetzt nicht festhaken und sagen, das ist alles so ein unsubtiler Geniekult. Aber ich verstehe jeden, der das so sieht. Aber ich habe es hier nicht so gesehen.
Ja, oder dass ich dann zum Schluss noch mal, also auch als Verkehrung dieses vermeintlich christlichen Gedanken, der da gefeiert wird, dieses Kreuz in der Kuppel dann noch mal so als Teufelskreuz auf den Kopf stellt. Also das ist natürlich überhaupt nicht subtil, nachdem wir da diese Missbrauchsgeschichte erfahren haben und dass diese Hierarchie und Abhängigkeit des Architekten von dem Geldgeber dann noch mal auch so eine, ja, grausame, missbräuchliche Seite bekommen hat, dass das dann das finale Bild dafür ist, wie sich dieses Kreuz auf den Kopf stellt. Also
Aber das fand ich cool, ganz kurz dazu. Das ist ja so, dass der, also Adrian Brody muss quasi hier alles durchleiden, muss jeden Mist mitmachen, so ungefähr, muss sich mit einer Münze anwerfen lassen am Esstisch und so weiter und so fort, um dieses Ding zu bauen. Und der Van Buren, es gibt nur die eine Szene, in der ihm die Vergewaltigung vorgeworfen wird und danach verschwindet er einfach aus dem Film. Also der löst sich wie in Luft auf, sobald es einen Kratzer irgendwie so gibt. Das fand ich irgendwie zum Beispiel auch stark und auch irgendwie fragwürdig. Man kann aber gleichzeitig sagen, das ist billig gemacht. So, ja, dann macht man halt eine Szene, dann ist er nicht mehr da. So, da soll man jetzt drüber nachdenken. Aber ich hatte irgendwie, also bei mir hat das Gedankenprozesse doch angestoßen.
Ja, das fand ich auch
Ja.
großartig. Ja, Judith, bitte.
Nee, ich fand das, also ich habe tatsächlich auch fast darauf gewartet, dass man ihn jetzt da auf diesem Altar aus dem Marmor, den sie in Italien geholt haben, dann so liegen sieht, als sie dann ihn suchen. Und da war ich dann doch heilfroh, dass es nicht passiert ist. Das wäre wirklich, das wäre ein Alter zu viel gewesen. Es ist natürlich auch bezeichnend, dass man dann der letzte Blick, den man auf dieser Suche nach diesem Van Buren, nach dieser Anschuldigung, wo er verschwunden ist, ist dann auf diesen Altar. Und der Altar ist ja von dem Ort, wo die Vergewaltigung stattgefunden hat. Und ich muss sagen, die Szene fand ich wirklich für sie peak schlimme Plakativität und ganz, ganz furchtbar. Also das hätte es nun wirklich nicht gebraucht, um mir zu zeigen, dass er von diesem, also in was für einer Position er gegenüber diesem Van Buren ist. Und also die fand ich wirklich ganz, ganz, ganz unangenehm. weil sie für mich irgendwie wirklich nur als, also man erfährt ja über Van Buren noch ein bisschen. Von dem hat man ja noch diese seltsame Backstory mit seiner Mutter, die man erzählt bekommt. Man erfährt ja über ganz viele Figuren ganz wenig und es erzählt deswegen ja kaum noch etwas mehr, als man eh schon weiß, dass er halt auf die schändlichste Weise irgendwie unterdrückt und ausgenutzt wird und gehasst wird und verachtet wird auch. Und gleichzeitig irgendwie aber auch so eine Faszination für den Architekten besteht seitens Van Buren. Und dafür dann noch das alles in dieser Vergewaltigungsszene gipfeln zu lassen, finde ich irgendwie total geschmacklos. Das fand ich wirklich ganz unangenehm. Ja. Ich habe auch von Leuten gehört, die rausgegangen sind nach der Szene oder bei der Szene.
Ja, ich habe mich auch am stärksten daran gestoßen, weil ich auch genau dann dachte, jetzt wird es so explizit, wofür braucht er das jetzt? Also in diesem Film nochmal diese Zuspitzung. Aber dann dachte ich so ein bisschen, vielleicht ist die drin, um einerseits so zu zeigen, es ist eben nicht nur auf so einer subtilen Art, wie man ausgenutzt wird, so die so zwischen den Zeilen ist, sondern es passiert auch direkt zu sehen und dass sich Van Buren so darin gefällt, irgendwie diese Person nicht nur so zu besitzen als seinen Lakaien, sondern auch so dominieren zu können irgendwie. Gerade in dieser Szene, die ja vorher in diesem Steinbruch spielt, wo dann irgendwie so ein bisschen eher so freie Sexualität oder sowas im Raum liegt, fand ich dann doch nicht ganz ungewinnbringend, wenn man auf diesen Film schaut, weil das ja das auch da, das ist, warum dann seine Frau ihn konfrontiert. Also quasi, das ist quasi so schlimm. In der Logik des Films oder der Gesellschaft, der Mann, der einen anderen Mann vergewaltigt, das kann auf einmal ausgesprochen werden, so ungefähr. Und damit endet dann so ungefähr der Film, ne? Bis dann halt dieser Epilog noch kommt. Also ich habe mich auch daran gestoßen, als ich gesehen habe, aber finde es jetzt im Nachhinein nicht mehr so schlimm, dass es quasi dadurch so auf die Spitze getrieben wird. Aber klar, Brady Corbett ist nicht neu, damit sowas zu erfinden. Also so There Will Be Blood oder sowas, ist auch so ein Film, ne, wo wir diese zwei Männer haben und der eine ist so ein bisschen auch der Handlanger des anderen und dann haben wir am Ende dieses Finale und so. Man sieht schon, auf wessen Fußspuren er sich da so bewegt. Aber an sich fand ich diese Szene, also dieser Steinbruch
Ja, das
und
fällt so total raus.
die alten Kriegskameraden oder Leidensgenossen oder sowas dann noch mal so zu treffen und dann stehen die da in diesem grellenden Weiß und freuen sich, dass sie es geschafft haben. Also so diese, oder auch am Anfang, wo er den Attila wieder trifft, als er da aus dem Bus rauskommt. Also das fand ich schon, da dachte ich mal so, das ist mal Schauspielkino, was mir richtig gut reingeht, indem man wirklich so spürt, also man kann das nicht fassen eigentlich, dass man sich körperlich noch berühren kann, dass man noch da ist, so ungefähr nach dem, was passiert ist. Aber ja, wie fandst du das in diesem Steinbruch und dann den Gipfel mit dieser Vergewaltigungsszene?
Ja, ich finde diese Einbettung der Vergewaltigung total spannend, weil das so eine surreale Dimension auf einmal annimmt. Auch diese Party, die da in diesem Stollen da wo drin gefeiert wird und man geht in diesen Berg rein, es sind alle irgendwie mit Alkohol oder anderen Substanzen benebelt und das bekommt, also das fällt für mich total aus dem restlichen Film raus und ich finde das schon spannend, weil das so was Halluzinierendes, Albtraumhaftes hat, was da passiert und dass dann eben diese, alles, was vorher angedeutet wurde in dem Verhältnis zwischen den beiden Männern und auch die Ambivalenz, also einerseits die Unterwerfung, der Hass, aber auch die Faszination für das Talent und das Begehrenswerte dieses Genies, wenn man ihn so nennen will, dass das dann auf einmal in so eine, ja, und in dieser ganzen in diesem albtraumhaften Setting, was sich alles so unwirklich anfühlt, auf einmal auf so eine destruktiv-erotische Ebene in der Vergewaltigung gehoben wird und dann geht man irgendwie wieder in den Alltag raus und man weiß gar nicht, ist das gerade wirklich passiert? Ist das jetzt nur so eine weitere allegorische Ebene gewesen, die der Film da aufgemacht hat? Ich finde es total spannend und dass dann also dass diese Sequenz dann den Mittelpunkt und gewissermaßen auch den Rahmen für diesen ganzen zweiten großen Akt des Films bildet, finde ich dann schon sehr spannend aufgelöst und über diese Abschlusssequenz, über die ihr vorhin gesprochen hattet, die finde ich auch großartig. Also, dass wir da eben nicht die große Aussöhnung oder das kathartische Moment irgendwie bekommen, dass wir genau wissen, was jetzt mit diesem Van Buren passiert, sondern dass er einfach wie so ein Gespenst in diesem labyrinthischen Gemäuer verschwindet und man geht da mit Taschenlampen durch und da gibt es ja auch diese überflutete Halle mit diesen Säulen drin. Also, das ist wahnsinnig stimmungsvoll eingefangen und das auch Also auch da, dass der Film irgendwie nicht so endet auf so einem großen Gipfel, wie man es vielleicht erwarten würde, das fand ich großartig und das ist
Das
auf
ist ja
jeden
eine.
Fall hängen geblieben. Dann dieser Epilog, der dann übergeht in diese total fröhliche Musik, One for You, One for Me auf einmal, während davor das letzte Bild dieser Rückfall in die Geschichte ist, also dieser Rückblick ins Konzentrationslager offenbar, wie ich es verstanden habe, also wie Erschebet, die da am Tisch sitzt und verhört wird. Das wird ja dann noch so ein bisschen offen gelassen, was da genau stattgefunden hat. Aber das finde ich schon in seiner, das hat für mich eine Radikalität, die den Film schon aufgewertet hat und den im Gedächtnis bleiben lässt.
Aber die Person, die verhört wird, ist doch, das ist doch die gleiche Szene wie am Anfang. Ist das nicht
Ist
Sophia?
es Sophia? Okay, dann habe ich das
Ich
vielleicht.
glaube,
Ich
das
glaube,
ist
es ist Sophias
Fiel.
Mutter, habe ich jetzt gedacht, weil ja bei
Okay.
Corbett oft
Ach so,
die
meinst du,
Schauspielenden
sie
sich
wird
selber
drei
spielt.
Generationen die gleiche
Dachte ich
Schauspielerin?
jetzt, aber vielleicht ist es auch
Das
nicht.
kann auch
Ich glaube
sein.
ehrlich gesagt, dass am Anfang, also am Anfang sieht man so die gleiche Szene wie zu Beginn. Und ich war relativ sicher, dass das nicht im Konzentrationslager ist, sondern dass das schon im Zuge dieser Zuordnung von Menschen zu, aber da geht es ja darum, dass sie sagen soll, ob sie wirklich mit ihrer Tante verwandt ist und dass sie sonst das nicht, dass sie die sonst nicht zusammenführen können und so. Also, aber das tut jetzt natürlich auch gar nicht so viel zur Sache. Ich finde das eine interessante Klammer tatsächlich, dass diese Szene ganz am Anfang und ganz am Ende steht, mit dieser Sophia an diesem, oder dieser Schauspielerin, die Sophia spielt, an diesem Tisch. Weil diese Figuren ja sonst halt irgendwie auf eine Weise sehr enigmatisch bleiben. Es ist halt einfach, ne, es bezieht sich halt auf den titelgebenden Brutalisten, auf den Architekten. Und die Nebenfiguren bleiben ja schon größtenteils ziemlich flach auf eine Weise. Also Erzsébet hat einen Sonderstatus, weil sie diese krasse Projektionsfläche ist und dann kommt sie und dadurch hat man irgendwie, finde ich, eine ganz interessante Beziehung zu ihr als Zuschauerin. Aber viele der anderen Figuren fand ich dann wirklich bei der Laufzeit irgendwie enttäuschend eindimensional und auch so ein bisschen so abziehbildmäßig besonders stark aufgefallen ist mir das bei dem Gordon, dem Freund. Der irgendwie dann ab und der ist ja immer mal wieder da, wenn man ihn gerade braucht, dann ist er da, damit man irgendwie die quasi nicht analogen, aber ja doch geteilte Diskriminierungserfahrungen von Schwarzen und Juden erzählen kann. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man einen Film machen könnte, der das nicht tut. Und dann hat man zum Beispiel diese Geschichte, wo man auf einmal denkt, okay, jetzt sitzen wir an dem Tisch und Gordon erzählt von seiner verstorbenen Frau und sein halbwüchsiger Sohn ist dabei. Und es wird dann einmal gesagt, ja, ich erinnere mich doch an meine Mutter, sagt der Sohn. Und danach wird aber einfach weggeschnitten und man lernt nicht mehr davon. Also man kriegt keinen Zugang zu diesen Figuren. Dabei hätte ich eigentlich das interessant gefunden, wenn die mehr gewesen wären als so Props, um den Charakter des Protagonisten irgendwie zu bereichern gewesen wären. Also da war ich auch so ein bisschen, genau, bei Gordon ganz, ganz schlimm insgesamt fand ich also ich fand Erzsébet schon auch keine besonders tolle Frauenfigur, Figur der Audrey fand ich wirklich ganz unerträglich. Das ist ja die Frau von Attila, die ihn dann irgendwie reinreitet, indem sie behauptet, er hätte sich an sie herangemacht. Wirklich ist auch so eine ganz klischeehafte Figurenzeichnung, aber auch Inszenierung. Also wie sie dann mit den wippenden Locken, sie ist wirklich so das Postergirl von so einer weißen amerikanischen 50er Jahre Frau und ist dann ja auch einfach weg. Also die werden ja auch dann einfach verschwinden auch aus dem Film.
Da
Also da.
würde ich mich anschließen, dass gerade so diese Konstellation mit den Nebenfiguren manchmal nicht so tiefgreifend erscheint, wie er das vielleicht gerne hätte. Und gerade auch, also ich finde selbst die Beziehung zwischen Laszlo und Erzsébet kommt so ein bisschen zu kurz. Und vielleicht ist es doch ein Fehler, dass sie dann das Erzsébet erst so spät im Film, also ich glaube, das sind ja dann schon 1,5, 2 Stunden irgendwie vergangen, bis sie dann tatsächlich in Erscheinung tritt. Und dafür, dass sich die gesamte zweite Hälfte und dass auch der Kernkonflikt dann zu dieser Beziehung der beiden zurückkehrt, da hätte man irgendwie doch ein bisschen mehr, Screentime oder was auch immer dafür aufbringen können, weil ich finde, dass dieser Film in seinem, also das ist ja schon so ein Pendant zu so einem, ja, Epochen- bis Jahrhundertroman, und dieses romanhafte Erzählen überträgt sich halt aber nun mal im Film, der hat vor allem ja erstmal objektiviert und der Gesichter abfilmt und was auch immer und der vor allem Äußerlichkeiten abfilmen kann und eben auch Innerlichkeiten nicht ganz so darstellen kann, wie man das in einem Roman darstellen kann. Das stößt dann schon immer wieder an Grenzen, auch was Christian vorhin gesagt hat, dass es das dann vor allem in so Momenten kollidiert wie der Autofahrt, also wo man sich dann anschreit und diese ganzen Sachen einfach so frei heraus ausspricht, die vorher so versucht werden, subtil anzudeuten. Also das hat für mich auch nicht so ganz funktioniert, diese Beziehung zwischen den beiden, aber wenngleich ich trotzdem sagen würde, dass mir dann einzelne Momente wieder total gut gefallen. Also ich finde zum Beispiel sehr spannend, wenn Erschebet zum ersten Mal auf den Van Buren trifft und er auch, wo man nochmal merkt, also was da für Welten aufeinanderprallen, dass überhaupt keine Sensibilität, gar kein Bewusstsein da ist für diese traumatische, ja, Erfahrung, den Holocaust überlebt zu haben, auch dass er auf einmal so total irritiert ist, dass Erschebet eine gebildete Frau ist, die studiert hat und die verschiedene Sprachen spricht, also was überhaupt nicht in sein altbackenes Weltbild zu passen scheint. Das sind dann für mich immer wieder so Stationen, wo der Film doch für mich glänzt.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal jäh aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, ich finde auch in diesen kleinen Bewegungen, in diesen kleinen Momenten, das ist auch das, wo man so den Inhalt des Films dann suchen muss und vielleicht nicht da, wie ausformuliert die Figuren sind. Also manchmal ist es, ja, ist es irgendwie zu plakativ, aber zum Beispiel, als da die Vergewaltigung von Sophia nur so angedeutet wird, weil sie sich so einen Knopf irgendwie an der Jacke oder was das ist, zumacht und man, also der Film deutet in der ersten Hälfte viele Sachen irgendwie so an und spielt sie dann so aus in der zweiten Hälfte quasi, als es dann irgendwie so extremer wird. Und da gab es schon viele Sachen, finde ich. Zum Beispiel auch, dass dann im Jazz haben die dann da so einen Rausch, ne, was ja auch dann so auch quasi so eine Kunst der Unterdrückten eigentlich zu der Zeit so ist. Und dadurch ist da so eine Solidarisierung. Ja, es sind vielleicht nicht die neuesten Ideen und Bilder, aber ich habe da schon dann doch doch was gefühlt und drüber nachdenken müssen, vor allem halt in dieser Reise, die halt Laszlo Todd da macht. Und ich fand auch irgendwie den Film, glaube ich, gar nicht so monumental, also was jetzt immer so als Kritik da genommen, also mit den großen Bildern und den großen Bauten und so, sondern ich fand einfach diese lange Zeit, glaube ich, gewinnbringend, da so mit diesen Figuren in dieser Welt zu leben und dann manchmal nur so in kleinen Momenten zu wissen, ah, die kennen sich anscheinend aus dem Krieg, er und dieser Marmorsteinmetz oder so. Und dann sieht man ganz kurz, was auf einmal dann doch möglich ist in so einem Schacht so weit weg von den USA. Ist das denn aber ein Film über Architektur? Also der Film heißt jetzt The Brutalist. Und beim Brutalismus wissen wir, also es werden ja zwei Sachen klar angesprochen in dem Film. Einmal Bauhaus, wo wir wissen, okay, Form follows Function und diese ganzen Geschichten. Und beim Brutalismus ist das ja nicht ganz so, ne? Also es ist auch so, dass man die Bauten natürlich gebaut hat, auch mit so einer sozialen Idee, also was können wir darin machen in diesen Community Centers, in diesen Universitäten und sowas. Und es sollten auch klar die Materialien zutage treten. Es ist aber nicht ganz so, wenn ich das richtig verstehe, dass es im Brutalismus nur um die Funktion geht, sondern es geht natürlich auch um die Optik und mit dem Material zu spielen und so weiter. Da wird ja am Ende auch kurz was zu gesagt. Weil andererseits ist natürlich dieser Name der Brutalist so ein bisschen ja auch, also ursprünglich kommt das von diesem Brü, von diesem Sichtbeton, ne, irgendwie Betonbrü oder was, aber so quasi, er ist so der Kondensationspunkt oder das Prisma und so, habe ich das Gefühl, an dem sich alle Brutalismen, alles Brutale der Welt irgendwie so abspielt, quasi so, ne? Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, vielleicht der Sexismus von Van Buren gegenüber seiner Frau, dann der Rassismus, der da grassiert, der Antisemitismus, dann der Faschismus in Europa und so weiter. Und wir sehen den eigentlich so durchleiden. Ich bin immer großer Fan der Totenmesse als Kino, deswegen finde ich hier am Ende, wenn man dann da im Rollstuhl sitzt, nicht mehr reden kann und sich fragt, was hat das jetzt eigentlich alles gebracht? Und irgendwer anders muss jetzt erzählen, was ich mir vielleicht dabei gedacht habe, schon. Tragisch, aber mich würde natürlich von euch interessieren, ja, erzählt uns der Film wirklich viel über die Kunst, über den Brutalismus, weil das ist, glaube ich, auch was eine Erwartung, mit der viele reingekommen sind und das ist jetzt nicht das größte Thema des Films, würde ich sagen.
Ich muss sagen, ich hatte das auch, ich hatte da mehr erwartet, nicht nur der, also zu lernen, auch vielleicht oder zu sehen einfach, dass, also er ist, er scheint ja so ein bisschen an der Schwelle zu sein zwischen Bauhaus und Brutalismus. Er kommt daher und er macht jetzt dann irgendwie was, was stärker in die Richtung des Brutalismus geht. Ich finde, es gibt einen Film, ich vergesse, wie der heißt, Columbus heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Da geht es um so eine Stadt in den USA, wo so ganz viele
Ah ja,
so modernistische, brutalistische Gebäude sind. An den musste ich zwischendurch denken oder an den habe ich vorher
Von
auch gedacht,
Coconata,
weil
der
ich mir,
Film.
genau, und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen, sowas habe ich so ein bisschen mehr erwartet, vielleicht, dass man da mehr sieht. Es gibt eine Szene in dem Steinbruch, wo wirklich für so 2 Sekunden das gesamte Bild ausgefüllt ist von einer weißen Planfläche, auf der man die Äderung des Marmors sieht. Und da steht so richtig das Material im Vordergrund. Und ich glaube, ich hätte mir einfach so ein bisschen mehr Architektur in dem Film gewünscht, mehr Verfahren, die auch tatsächlich dann an den Brutalismus denken lassen. Also, dass man vielleicht denken könnte, na, ist quasi, man hat ja immer, wenn so um so große Künstlerfilme geht und um diese Mega, also um die großen Projekte, die darin gemacht werden, dann ist das ja immer auch ein Stand-in für das Filmemachen selbst. Das ist ja, deswegen haben die ja alle diese Obsession mit so Künstlerbiopics im Kino. Und dann haben wir diese Frage, ja, wie hängt das Bauwerk mit dem Film zusammen? Wie hängen dann vielleicht auch Verfahren, brutalistische Bauverfahren oder Techniken mit den Verfahren und Techniken des Films zusammen? Und da hätte ich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen mehr mir erwünscht, dass quasi das Material irgendwie in den Vordergrund gestellt wird, dass man da mehr von sieht. Oder ich weiß nicht, ob ihr ge das Gefühl habt, ist das, dass man das quasi als brutalistischen Film auch
Ah,
sehen
das ist
kann.
natürlich, er ist monumental, aber er ist am Sozialen eigentlich interessiert. Ne? Das könnte man vielleicht so aufmachen als Sache. Es geht eigentlich um das Menschliche und das Gesellschaftliche, aber er kommt erstmal daher wie so ein Riesenbrocken. Yannick, wie siehst du das?
Ja, er mag, glaube ich, einfach dieses Bild, also diese riesigen, unverschnörkelten Betonwände da in der Landschaft, also ja eigentlich fast so wie ein Schandfleck, also so was Ehrfurchtgebietendes, Gewaltiges, was man da hingesetzt hat und vor dem man eigentlich erstarren muss, wenn man es sieht, aber nicht wegen der Schönheit oder weil das so sorgfältig ausgearbeitet ist, sondern einfach in dieser Totalität, mit der es dasteht. Aber davon abgesehen hatte ich auch nicht den Eindruck, dass er abseits dieses Bildes sich so wirklich genauer für Architekturgeschichte interessiert. Ich habe jetzt so am Rande mitbekommen, viele, die sich da besser auskennen, haben sich ja da wohl auch sehr stark daran gestört, auch wie das im Verhältnis zum Bauhaus erklärt wird und dass man das alles nicht so ganz dastehen lassen kann. Das weiß ich nicht, kenne ich mich selber nicht mit aus. Ich wusste, dass man mit Brutalismus auch Sandwürmer und Sandstürme auf Arrakis gut abhalten kann, aber davon abgesehen hat der Film jetzt für mich da keine größeren Dimensionen eröffnet.
Ja, es hat so ein bisschen, was für mich zwei Faktoren sind, die, glaube ich, die mir mit am besten gefallen haben. Das ist jetzt richtig fies eigentlich zu sagen, mir haben am besten die Musik und das Titeldesign gefallen, aber die haben mir beide wirklich richtig gut gefallen. Und die sind aber, glaube ich, auch die, die quasi am stärksten so ästhetische Mittel aufgreifen, vor allen Dingen jetzt so vielleicht. Ja, das Bauhaus, neue Musik, so ein bisschen, und diese Typografie, da bin ich halt auch, da bin ich irgendwie, das kriegt man mich leicht mit interessantem Title Design, und das fand ich dann schon auch richtig toll, am Anfang, vor allen Dingen Opening Titles.
Ja,
Die Musik
genau,
auch.
diese Musik am Anfang, also diese Eröffnungssequenz ist klasse, auch in ihrer völligen Reizüberflutung, dieses Stimmengewirr, die Musik, dann dieser Brief, der da vorgelesen wird, die Verschränkung der Zeitebenen, vielleicht habe ich das auch deshalb nicht so ganz gerafft, wer da eigentlich in diesem Verhör oder dieser Befragung zu sehen ist. Das muss ich nochmal reingucken, aber also diese Eröffnungssequenz ist schon sehr stark gemacht, ja.
Wobei ich weiß gar nicht, ob sich Zeitebenen verschränken eigentlich. Und das würde ich dem Film ja eigentlich auch relativ hoch anrechnen, dass es jetzt nicht irgendwelche schlimmen Rückblenden gibt oder so. Also das wäre, das passt natürlich auf eine Weise auch nicht zu diesem Epos-Aufbau. Also das Epos erzählt halt von vorne nach hinten und macht nicht irgendwelche Rückblenden, aber das hat man ja ganz häufig in Filmen mit dieser Thematik, dass man dann irgendwelche Rückblenden hat oder dass das Voice-Over dann genau was erzählt, was man dann vor Ort sieht oder so. Also da fand ich eigentlich diese doch relativ stringente Erzählweise mit diesen, also ich fand die Eröffnungssequenz auch richtig gut mit dieser Reizüberflutung, aber die nicht, dass da nicht irgendwelche Rückblenden gemacht wird, sondern dass das alles irgendwie so im, was Christian vorhin auch meinte, so ein bisschen im Nicht-Gezeigten
Ja,
bleibt.
und ich denke, das ist generell so auch ein großer Teil dieser vielleicht auch hier leicht verstörenden Wirkung dieses Films. Also, dass diese Erfahrungen aus der Vergangenheit auch für uns immer so eine Leerstelle bleiben. Und also ja, vielleicht passt dann der Zone of Interest-Vergleich ganz gut. Also, dass das zwar mit unserem Kopfkino und dem Vorwissen gewisserweise sich verzahnt, aber dass das doch, also dass auch wir diesen Figuren gewissermaßen fremd gegenüberstehen und diese Ausmaße dieser Erfahrungen doch nie ganz zu fassen bekommen. Also insofern passt das schon gut, denke ich.
Macht der Film dann selbst eigentlich interessante Aussagen vielleicht zur Kunst? Also wenn wir jetzt am Ende nochmal schauen, was mich ja dann doch begeistert hat, ist schon, warum musste dieses Van Buren Center jetzt eigentlich so gebaut worden werden? Und dann bin ich auch mit dieser Frage da irgendwie aus dem Film rausgegangen. Gleichzeitig ist der Film ja auch so ein bisschen widersprüchlich, finde ich, in dem, wie er Laszlo Todds Kunst eigentlich sieht und betrachtet und auch wie er den Brutalismus betrachtet. Also am Ende wird ja dann gesagt, so, also Hardcore of Beauty ist ja auch so im Titel der zweiten Hälfte des Films drin. Und sie sagt dann, es ging darum, so die Rezeption der Bewohner dahin hinzuleiten zu der Welt, wie sie ist. Das ist ja schon mal ein sehr enigmatischer Satz eigentlich, ne? Oder so die Gebäude, sagt dann Todd, they indicate nothing, they tell nothing, they simply are. Oder so die Materialien. Und da ist auch die Frage, ist das wirklich so, dass das nichts, keine Interpretation quasi voraussetzt, wenn man verschiedene Lager da nachbaut und dann quasi da aber Fenster oben reinbaut, damit immer so ein Blick zum Licht irgendwie kommen kann? Also ich habe mich auch gefragt, so diese Funktionalität von Kunst auch zu sagen, ja, wir machen Kunst nicht einfach so, sondern da soll am Ende auch was bei rumkommen. Kann man ja auch dem Film vorwerfen, ne? Also wenn ich jetzt so höre, die Charaktere sind nicht ausgearbeitet genug, kann man auch sagen, ja, vielleicht ist der Film selber zu funktional, dass er sagt, er will jetzt diesen Terror der Assimilation zeigen und das macht er halt mit dem Schritt, mit dem Schritt und mit dem Schritt und mit der Szene und der Szene und der Szene und da können wir uns genau vorstellen, wie das so ungefähr am Ende ist. Und dann haben wir noch eine Vergewaltigung, damit es uns noch klarer wird, so ungefähr. Deswegen, ja, fände ich auch interessant. Ist das interessant, was der Film zur Kunst sagt und vielleicht auch zu dieser, also American Dream wird ja jetzt auch dauernd rumgeschmissen, wenn man über diesen Film redet, zu dieser Einlassung von Kunst und Kommerz. Habt ihr da vielleicht noch irgendwas mitgenommen?
Also für mich war es vor allem dieses, was ich vorhin schon mal beschrieben hatte, eben dieser Deutungsversuch am Ende, der halt sowas intendiert, dass bei allem, bei aller kommerziellen Abhängigkeit sich dieser Eigensinn einfach einschleicht. Also nichts, was dieses Projekt komplett durchkreuzt, sondern was immer noch in gewissen Grenzen, die gesetzt sind, arbeitet, aber trotzdem so eine Art von Subversion stattfindet, indem man dann doch den eigenen Kopf da irgendwie mit einbringt, was sich vielleicht auch unbewusst einschreibt. Genau das lässt der Film ja dann so ein bisschen offen. Also einerseits die Aussage der Funktionalität und dass es diese tieferen Schichten vielleicht gar nicht gibt, aber sie sind natürlich trotzdem immer unbewusst damit vorhanden. Also ja, das ist jetzt vielleicht kein bahnbrechendes Statement, was der Film da macht oder keine sonderlich neue Frage, die er aufmacht, aber er macht sie auf. Und wenn wir über den American Dream sprechen, also dass das da dekonstruiert werden soll, ist, denke ich, klar. Und ja, auch das ist jetzt nicht neu und es kommen viele Filme im Jahr raus, die sich damit befassen, mit dieser Kehrseite des amerikanischen Traums. Aber wenn ich auch mal vergleiche, wie viele Filme daran scheitern, auch aus so einem sich wahrscheinlich als linksliberal verstehenden Spektrum, wo dann zwar versucht wird, da eine Kritik zu üben, aber trotzdem bestätigt dann das ganze Narrativ des Films wieder diese Logik des American Dream, dass es halt am Ende doch irgendwie gut gehen kann und so weiter. Und das sehe ich bei Der Brutalist doch wesentlich ambivalenter angelegt, gerade in dieser Uneindeutigkeit der letzten Minuten, wem wir da jetzt eigentlich glauben können, können wir dem Film selber trauen, dass er uns das als Statement vorsetzt, oder ist es ja gar nicht als Statement zu verstehen? Deshalb hebt er sich da für mich auf jeden Fall von ab.
Ja, ich weiß nicht, ich habe dazu zwei Gedanken, die beide nicht so richtig die Frage nach Kunst und Kommerz beantworten. Aber zum einen hatte für mich diese Erklärung am Ende so ein bisschen was von so einer übererklärenden Tafel im Museum neben den, kennt ihr die, also wenn man ins Museum geht, dann hängt da so eine ganz lange Beschreibung daneben, wo dann erklärt wird, was der Künstler damit sagen wollte, weil er aus welchen und welchen Kontexten kommt. Und die finde ich oft sehr störend und sehr unangenehm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es geht doch da, also man muss doch irgendwie sich mit dem Werk auch direkt konfrontieren. Ich will das nicht alles erklärt bekommen. Wenn ich möchte, dann möchte ich es vielleicht irgendwo nachlesen können oder irgendetwas nachlesen können, aber nicht so genau ausgebreitet das bekommen. Und so fühlte sich das so ein bisschen an, als Art des, wie im Moment vielleicht auch Kunst gemacht wird, dass das halt alles so ganz klar in bestimmte sich in so einen Argumentationszusammenhang einfügen muss und eigentlich ich bei so gerade brutalistischer Architektur das Gefühl habe, also man, diese Gebäude machen was mit einem, ohne dass man nachlesen muss, was die Leute sich dabei gedacht haben, was sie mit einem machen sollen. Das ist der eine Gedanke, wo ich das quasi in so einen Kunstkontext stelle. Und das andere, was ich interessant fand, ist, dass vielleicht doch jetzt die Frage nach dem Kommerz so ein bisschen. Man hat ja zum Beispiel diese Van Buren-Residenz, die ist ja irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, was für eine Epoche das ist, Neoklassik oder irgendwie sowas, also so ein Schloss halt. Und dann hat man diesen Bau, der irgendwie megaloman ist, aber eigentlich ist ja der Brutalismus und auch das Bauhaus so eine total günstige, schnell hochzuziehende Bauweise. Und das ist schon interessant, dass dieser Kapitalist sich dem jetzt so an, dass das so annimmt. Dabei ist das ja, sind das ja vor allen Dingen eigentlich so öffentliche Gebäude, Sozialwohnbaukomplexe, die in sowas gebaut sind und die irgendwie auch zum Beispiel also noch stärker so eine Klassenfrage in den Vordergrund stellen würden, weil ich, also das fand ich eigentlich so ein bisschen interessant, dass das so ganz gefehlt hat, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe mit dem, dass das die Arbeit irgendwie nur so ein Prop ist, irgendwie so ein Erzähl Element, aber nicht irgendwie wirklich eine Rolle spielt. Auch das ist eine Zeit des krassesten Antikommunismus in den USA. Der Brutalismus ist so eine seltsame Bauform, die irgendwie da in den USA eine große Rolle spielt, aber auch in der Sowjetunion. Da hätte ich eigentlich auch noch, also, und das kristallisiert sich dann in diesem krassen Kapitalisten Van Buren, der irgendwie das fördert. Also hätte man, glaube ich, einfach noch so ein bisschen mehr aus spielen können, vielleicht. Das hätte mich interessiert. Und das hätte vielleicht dann auch noch mehr zu der Frage, auch von Mäzenatentum und Kommerzialisierung und auch immer die Frage halt, wie viel alles kostet. Darum geht es ja die ganze Zeit. Wie viel kostet das? Und das ist natürlich auch interessant, dass es in dem Film die ganze Zeit darum geht, wie viel kostet dieser Bau? Wo können wir sparen? Und es jetzt in der Rezeption des Films auch ganz viel darum geht, wie viel hat dieser Film gekostet? Wo mussten sie überall sparen? Mussten sie KI benutzen?
Ja, stimmt, das ist eigentlich witzig, ne, dass das so günstig ist und dann wird gesagt, na, wir müssen das aber dann schon aus Marmor machen, ne? Das sagt ja Van Buren, glaube ich, in dem Film. Also das ist ja gar nicht die Idee von Todd. So. Aber dann, als es dann gemacht werden muss, weiß er dann, wen er damit beauftragen kann, so ungefähr, damit da vielleicht auch nochmal jemanden helfen kann. Also da ist doch recht viel drin, glaube ich, wenn man länger drüber nachdenkt. Warum baut der Van Buren das Gebäude? Warum ist es ihm, man hat immer das Gefühl, er ist nicht künstlerisch begabt, deswegen muss er sich so an den Künstler so ranegeln irgendwie. Gleichzeitig sieht er den Künstler ja in diesem antisemitischen Bild als so ein Schmarotzer eigentlich, wie es immer so rauskommt. Also wer schmarotzt eigentlich hier von wem? Ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ne? We tolerate you, wird dann Laszlo gesagt, aber eigentlich sieht man in Laszlos Blick, na, ihr seid es eigentlich, ne? Die Reichen, die Mächtigen, die uns alle ausnutzen und jetzt muss ich mich schon wieder hier unterwerfen, um dann, aber ich kann quasi nicht das gar nicht machen, denn ich habe schon den künstlerischen Anspruch, irgendwas hier zu tun. Also es hier ist schon auch ein Möglichkeitenraum, der mir jetzt gegeben wird, wie halt auch bei einem Regisseur, wenn ein Studio sagt, okay, wir machen jetzt diesen Film, wir finanzieren den jetzt. Das habe ich nämlich immer mit dieser Arbeit, bei der du meinst, Judith, die wird nicht so gezeigt. Ich habe das irgendwie so gelesen, dass ich dachte, naja, dann lieber einfach Kohle schippen, weil dann da kommt man einfach irgendwo hin, wird angebrüllt, geht da hin, macht das, kriegt sein Geld und geht wieder nach Hause und muss nicht in diesen ganzen ekelhaften Tanz irgendwie hier aufführen und sich ständig in Frage stellen lassen, so ungefähr. Das ist wahrscheinlich was viele Künstler und Künstlerinnen irgendwie. umtreibt. Janik, muss man den Film gesehen haben, kannst du natürlich noch in der Beantwortung dieser Frage irgendwelche weiteren Aspekte, die auf jeden Fall hier noch angesprochen werden müssen, äußern.
Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen zumindest einmal als Frage aufgeworfen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht am Ende der Auseinandersetzung bin, auch wenn wir jetzt gezeigt haben, manches ist sehr plakativ, manches muss vielleicht plakativ sein, manches ist unnötig plakativ. Ja, ich will den auf jeden Fall auch noch ein drittes Mal sehen. Das ist schon ein spannendes Werk. Ich kann immer noch nicht so völlig euphorisch sein. Ich war so ein bisschen euphorisch, als ich ihn gesehen hatte, unmittelbar danach. Aber dann habe ich so am nächsten Tag schon wieder im Nachdenken gemerkt, okay, da sind doch so einige Sachen, die mir nicht so gefallen und auch durchaus Längen, die sich da einschleichen. Also ich würde nicht sagen, dass man die 3,5 Stunden nicht merkt oder dass sie wie im Fluge vergehen, sondern das ist schon ein sehr sprödes Werk, dass man sich nicht mal so eben ja zwischendurch ansehen kann. Aber ja, ich finde, den sollte man schon gesehen haben. Ich glaube, was die Auseinandersetzungen mit dem amerikanischen Traum gerade aus so einer historischen Perspektive angeht, ist das schon mit einer der 3, 4 großen Filme aus den letzten Jahren. Also ja, Empfehlung von meiner Seite aus.
Ah, ich fand den übrigens sehr unterhaltsam und ich fand auch, diese Intermission kann gerne ein Comeback feiern, weil wenn man ja so weiß, es gibt dann eine Pause, dann schaut man irgendwie nochmal so ein bisschen anders, finde ich. Und dann weiß man ist jetzt nicht hier 3,5 Stunden dazu verdonnert. Überhaupt dieses so lange Erzählkino, also wir haben das ja bei den Marvel-Filmen ganz viel und wir haben es natürlich auf den Festivals viel, dass Filme so lang sind, da wird aber nicht so viel erzählt. Also ich finde schon, diese Art Film kann ein bisschen ein Comeback feiern. Judith, muss man The Brutalist gesehen haben?
Ich fand das übrigens auch, also ich fand, er hatte nicht so krasse Längen. Das ist, würde ich ihm auch zugute halten. Ich fand das auch sehr angenehm mit der Pause. Ich finde das auch, das sollte auf jeden Fall vermehrt gemacht werden bei den langen Filmen. Das macht das irgendwie so bewältigbarer. Ich finde, dass man den Film nicht gesehen haben muss. Es gibt genug andere 3-stündige Filme, die ich gerne gucken möchte und für die mir oft die Zeit fehlt. Und ich finde, einer von denen sollte es vielleicht dann für mich als nächstes sein und nicht nochmal The Brutalist. Genau, ich fand viele Sachen daran doch auch eher ärgerlich und irgendwie so ein bisschen abgedroschen. Auch wenn ich es natürlich sehr wichtig finde, und das wollte ich eigentlich auch mal sagen, dass es wirklich so ein Film ist, der einen irgendwie diese Dimensionen von Antisemitismus wirklich richtig vor Augen führt und auch die Rolle, die dann die Möglichkeit, nach Israel zu gehen, für die Leute spielt, ich einfach wirklich, also ja, das fand ich schon wirklich sehr interessant und aber vielleicht die ästhetischen Verfahren, die dann dafür aufgewendet wurden, nicht so richtig lohnenswert.
Stimmt, das sind noch die Themen, die auch noch so im Raum standen. Einmal ist der Film zu zionistisch oder so. Ich fand schon, dass da eine gewisse Frage geäußert wird, ob man sich dem jetzt anschließen will tatsächlich, ob man jetzt tatsächlich dahin gehen möchte oder nicht und sich dann auch am Ende so ein bisschen, weil man keine andere Möglichkeit sieht, dafür entscheidet. Da gibt es dann auch diese Heroinszene und so weiter, also wo man auch sagen kann, super plakativ. Andererseits dachte ich da auch wieder, der Ausweg des Selbstmords, vielleicht ist es doch nicht so plakativ. Dann stand noch im Raum die KI-Geschichte, also dass einerseits bei den Akzenten nachgeholfen wurde mit Respeecher, heißt diese KI, glaube ich, um das irgendwie authentischer zu machen, damit selbst
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, genau. Also damit selbst, also Corbett hat gesagt, damit selbst Leute in Ungarn nicht so merken, dass die das nur gelernt haben, sondern es super authentisch wirkt, haben sie irgendwelche Vokale da, glaube ich, oder so ein bisschen angepasst per KI, was man auch hätte im Schnittprogramm machen können, aber was eben ewig gedauert hätte. Und der Film sollte ja billig sein. Das andere, was gemacht wurde, ist ja, dass für so ein paar Zeichnungen, die man da am Ende sieht, mit Midjourney die Rohform entworfen hat und dann hat das ein richtiger Artist selbst nachgezeichnet. Und jetzt, wo man es wusste, dachte ich bei so ein paar der Poster am Ende, ich glaube, ich kann es ein bisschen erkennen, dass Midjourney sich da ein brutalistisches Bauwerk gebaut hat, aber vielleicht ist das jetzt auch nur, weil man es wusste. Ich habe das Gefühl, das erste scheint ein bisschen okayer zu sein als das zweite, da hätte auch ein Künstler das entwerfen können. Aber ja, mal schauen, was jetzt bei den Oscars und sowas ist. Da gibt es ja jetzt verschiedene Shit-Stürme, was verschiedene Filme angeht. Ich habe immer noch irgendwie das Gefühl, das wird der beste Film. Und da setze ich durch gegen die anderen, weil ich irgendwie denke, das ist der, doch, ich weiß auch nicht, der.
Aber den gucken die Leute ja nicht. Das kursierte ja auch schon länger. Die Leute gucken den einfach nicht, weil der so lang ist.
Ja, aber es gewinnt doch immer so ein, es wird immer gesagt, es gewinnt auf jeden Fall La La Land und dann gewinnt dann doch Moonlight. Also bester Film kriegt doch meistens dann der andere Film irgendwie so. Und ich habe das Gefühl, der hier oder Nickel Boys, das ist jeweils der andere Film. Einmal dieses große Ding jetzt hier oder dann dieser POV-Film. Mal schauen, was da passiert.
Ich glaube,
ich würde sagen, ja, man muss den jetzt Oh Gott.
Inzwischen glaube ich das auch, ja. Also das
Okay.
scheint mir der kleinste gemeinsame Nenner in diesem Jahr zu sein.
Oh
Ich
nein.
sage auf jeden Fall, Brutalist, ja, müsst ihr jetzt schauen. Wenn er jetzt im Kino ist, so, dann geht er jetzt hin und guckt den an und dann streitet darüber, über diesen Film. Ist das zu plakativ? Ist das nicht plakativ genug? Nein, keine Ahnung. Geht er jetzt rein? Ja, speaking of Konklave, wir können jetzt natürlich noch Sachen empfehlen oder von Sachen abraten, die wir gesehen haben. Und ich habe gestern jetzt auch in Vorbereitung auf unsere Oscar-Folge Konklave gesehen und dachte so die erste halbe Stunde, das ist ja mega als Film. Also diese Paarwahl mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle, ich finde sowieso ihn super. Also mir ist wieder aufgefallen, wie gerne, ich glaube, dieser Odysseus-Film ist ja schlimm, den er gemacht hat, aber wie gerne ich ihn eigentlich sehe und er kann noch viel öfter, finde ich, so die Hauptrolle von Filmen übernehmen, weil er so seltsam, also wie er hier dieses junghafte, traurige Lächeln hat und gleichzeitig diesen harten Blick, weil er diese Konklave leiten muss, fand ich schon stark. Ich finde persönlich, der Film zerfällt komplett nach so einer halben Stunde oder sowas und dachte dann die ganze Zeit, das ist ja wie so ein Dan Brown-Buch irgendwie verfilmt, auch mit Twist und Twist, der dann kommt.
Aber ohne
Und dann habe
Schnitzeljagd.
ich gemerkt, genau, das hat noch gefehlt, dass man in den Katakomben noch versucht, irgendwie die Gebeine des letzten Papstes irgendwie zu finden oder so, weil auf dem Siegelring da irgendeine Information steht. Aber das ist ja von Robert Harris geschrieben und der hat ja nur solche, also irgendwie Imperium und Pompeji und Diktator und solche Geschichten geschrieben, auch ein paar von denen schon verfilmt. Also habe ich jetzt dieses Original nicht gelesen, aber es scheint schon auch so ein Bahnhofsthriller zu sein, der hier verfilmt wurde. Und mir war das dann nicht interessant genug gemacht. Also was dann rauskommt, ich fand das sehr schmalzig, gut böse gegen Ende. Also wie das dann aufgelöst wird, dieser Film. Die katholische Kirche kam mir viel zu gut weg. Hier, man hatte ja das Gefühl, alle außer einer sind eigentlich super woke, progressive Leute, die überhaupt gar kein Problem haben mit vielen Sachen. Und außer der eine ist dann so ein Donald Trump-Hitler-Typ. Okay, dann nehmen wir den anderen so ungefähr. Also ich fand das in vielen Teilen recht ärgerlich. Und was dann noch so ein bisschen der Twist ist, der am Ende rauskommt, ja, fand ich auch so ein bisschen albern. Also, es ist, das hätte ein bisschen radikaler noch sein können. Also, ich finde, er hätte immer weiter anziehen müssen und am Ende, weiß ich nicht, kommt blutverströmt dann der neue Papst irgendwie da raus, weil man sich da wirklich gegenseitig erdolcht hat. Dann hätte ich das irgendwie stärker gefunden. Ich finde, er verliert so ein bisschen seine Kraft so nach einer halben Stunde. Aber ist natürlich trotzdem nicht so schlecht gespielt und die Sets und so sind natürlich auch ganz, ganz interessant. Habt ihr auch gesehen, ne? Den Film?
Ja, ich habe den auch gesehen. Fand den ganz doof. Also, oder beziehungsweise nicht ganz doof, aber einfach sehr langweilig auf eine Weise. Und ich möchte das nutzen, um den Papstfilm von Danny Moretti zu empfehlen, der den Titel Habemus Papam, deutscher Zusatztitel, Ein Papst büxt aus, hat. Aber der wirklich also wirklich gut ist und der auch viele Sachen, also für mich war das deswegen so ein bisschen ein Abklatsch davon, weil er diese ganzen tollen Sachen, die man mit diesem absurden Setting machen kann, schon für mich gemacht hat. Also Papst, Volleyball spielende Kardinäle, oh, jetzt hat man bei Konklave vapende Kardinäle
Stimmt,
und
es
so.
gab auch The
Also
Young Pope, es gab doch auch diesen anderen, wo die sich da treffen, diesen Netflix-Film.
ja,
Also
es
das ist
gab
auf jeden
noch
Fall ein
das.
Thema,
Ja, es
ne?
gab irgendwie einiges, ja. Aber ich finde auf jeden Fall, Nanni Moretti, da kommt ein Psychoanalytiker in den Vatikan, weil der Papst sich der Rolle nicht gewachsen fühlt. Das finde ich ganz, ganz lustig. Ich habe aber eigentlich zwei ganz kurze andere Empfehlungen. Einmal möchte ich weiß nicht, wo der noch im Kino läuft, Universal Language empfehlen. Ganz kleiner persisch-kanadischer Film, der wirklich irgendwie Spaß macht und sehr lustig ist. Und dann Christian hatte mich schon im Introkurs darauf angesprochen, weil wir die ganzen Twin Peaks Folgen gemacht haben, aber ich habe jetzt letztens nochmal zum ersten Mal seit 17 Jahren oder so A Straight Story geguckt und fand den auch nochmal richtig toll in Bezug auf David Lynchs Werk überhaupt auch. Und aber vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen als Kontrast zu dem Film, über den wir jetzt gesprochen haben, weil der quasi so ein bisschen ein Anti-Brutalist ist, aber trotzdem irgendwie auch ganz ähnlich, auf eine ähnliche Weise oder auf eine eben nicht ähnliche Weise, aber so eine Geschichte, so eine amerikanische Geschichte erzählt und was über den amerikanischen Traum und irgendwie ein Mann mit einem Projekt und auch Weltkriegserinnerungen, die dann hochkommen. Also ganz toll. Kann man, glaube ich, gerade an verschiedenen Orten streamen. Ich glaube, ich habe ihn bei Mubi gesehen.
Es gibt für Konklave-Fans auch noch den Film Das Nonnenrennen, Trittfester Schwester. Den haben wir noch vergessen zu erwähnen.
Ja.
Ich empfehle, da machen wir jetzt wirklich das Revival der Venedig-Folge, aber ich empfehle Maria von Pablo Larraín, der jetzt diese Woche, also jetzt in
Sehr
der Woche, in der
untergegangen
wir
dann irgendwie,
aufnehmen,
ne? Ja.
ja, der jetzt in die Kinos kommt. Ich bin wirklich so ein bisschen entsetzt gewesen, dass Angelina Jolie nicht nominiert wurde, weil ich glaube, das hat ja der Großteil so der Branche für gesetzt gehalten. Sie war ja auch schon bei diesem Actors on Actors-Gesprächen und so dabei. Also das wurde ja
Das
deutlich
ist immer
in
geil,
die
weil die in
Richtung
diesen
gerückt.
Roundtables schon sitzen und bei Actors
Ja.
an Actors sind und dann gibt es irgendwie gar keine Nominierung. Da sitzen immer so zwei an den Tischen, die einfach immer so auf gut Dünken gebucht wurden und dann am Ende so denken,
Ja, und ich finde es aber tatsächlich schade, weil das ist ein doppelbödiges Spiel, was sie da macht. Und also klar ist das so eine typische Oscar-Rolle, genau wie die anderen zwei Frauenrollen in den Pablo Larraín-Filmen auch, also Spencer und Jackie. Aber ich finde den Film gerade als Abschluss dieser Trilogie sehr spannend und der hat mir auch beim zweiten Mal genauso viel Freude bereitet. Das ist eine große Feier der Oper, für die man sich, finde ich, auch gar nicht mit Opern auskennen muss. Also man kann dann versuchen, die ganzen Referenzen auch inhaltlicher Natur herstellen und dann überlegen, warum singt sie genau diese zwei Arien am Anfang und am Ende des Films und was bedeutet das für die Handlung. Aber muss man gar nicht machen. Man kann es einfach so auf sich wirken lassen. Und ich finde das gerade als Abschluss der Trilogie so spannend, weil er in dieser erzählerischen Bewegung wieder zur Frage nach Sein und Schein zurückkehrt, wie sie in Jackie aufgeworfen wurde. Also Spencer über Prinzessin Diana war ja dann doch eher recht eindimensional wiedergekäut, dieser Boulevard-Mythos von der Prinzessin im goldenen Käfig, die versucht, sich daraus zu befreien, aber der da nicht nochmal so eine zweite Ebene mit reingebracht hat. Und jetzt Maria schafft das wieder, finde ich, weil das jetzt nochmal konkret eine Befragung von diesem ganzen Biopic-Kino wird, also die Unzuverlässigkeit des Biopic-Kinos, was schon damit beginnt, dass er das als Wahnsinnsgeschichte erzählt, also dass wir die ganze Zeit in so, also dieser ganze Film erscheint wie so eine große Halluzination im Kopf von Maria Callas, der versucht zwar die ganze Zeit, uns das Privatleben zu zeigen, zugleich wissen wir aber die ganze Zeit, dass diesen Bildern nicht zu trauen ist, dann wird das auch nochmal mit so einem Publikum auf einmal visuell konterkariert, wo dann versucht wird, so eine Aura wiederherzustellen. Also die große Opernikone Maria Callas, die dann doch nur hinter verschlossenen Türen irgendwie singt und sich wirklich bis in den Wahnsinn, bis in den Tod reinsingt. Also das ist ein wahnsinnig pathetischer, groß ausgelegter Film, der mir gerade in diesem Pathos und diesem Schmalz, der da mitspielt und Angelina Jolie, die eigentlich wie so ein wandelndes Meme die ganze Zeit da jede Szene betritt. Also ich habe große Freude an diesem Film. Das war auch rückblickend schon so eins meiner Highlights im letzten Jahr und jetzt kann man ihn endlich im Kino sehen.
Ja, krass, okay, jetzt hast du mich richtig noch gekriegt am Ende, so, man muss nur lange genug reden, dann irgendwann knicke ich ein. Ja, das Biopic-Kino ist ja so ein bisschen nicht mehr ganz so populär, dachte man, bis sich jetzt Timothée Chalamet die Gitarre wieder umgehangen hat, warum auch immer, naja.
Es kommen super viele Biopics Anfang des Jahres raus, also es
Oh
ist
Gott.
gerade Wahnsinn.
Schade, schade. Ich habe noch Squid Game Staffel 2 gesehen. Furchtbar. Fand ich wirklich ganz, ganz, ganz grauenhaft, wie man da nochmal durch die Sets der ersten Staffel eigentlich durchgegangen ist und alles nochmal 20 Mal wiederholt hat. Also wenn man bei Konklave schon dachte, die Papstwahl zieht sich ein bisschen hin, hat man bei Squid Game Staffel 2 mehrere solcher Szenen. Und das erste Mal Strangers on a Train von Hitchcock. Ich war so ein bisschen leider enttäuscht. Also ich dachte, Wunder, was mir da jetzt auf inhaltlicher Ebene so geboten wird und diese ganze Konstruktion dieses Plots um diese zwei Fremden, die sich treffen und dann einen Mord gemeinsam aushacken, hat mich erstaunlich doll rausgezogen aus dem Film, weil ich es so unplausibel fand. Alles andere fand ich aber stark, also schauspielerische Leistungen, die ganze Form des Films, verschiedene Einstellungen und so, aber ja, leichte Enttäuschung bei mir bei Strangers on a Train, auch das erste Mal jetzt geschaut. Okay, dann danke ich euch sehr, dass ihr mit mir über diesen Film hier gesprochen habt. Yannick, du hast immer noch den YouTube-Kanal, richtig? Da gibt es immer noch
Ja,
Videos.
und da wird es auch ein Video zu Maria geben demnächst.
Ah ja, dann muss man da nochmal.
Nochmal die Extended
Genau.
Version.
Judith, du hast keinen YouTube-Kanal, aber du bist
Ich habe keinen
Literaturwissenschaftlerin.
YouTube-Kanal. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und ich habe einen Blue Sky-Account. Aber ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie viel da so passiert. Aber. Da, wenn man mich finden will, früher habe ich mal meinen Twitter-Account gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe einen Blue Sky-Account. Judith Anyways, das ist das Handle.
Ja, und man kann auch bestimmt einen Text über die Log Lady von Twin Peaks noch irgendwo finden, oder? Den kann man sich doch jetzt vielleicht auch
Ja,
nochmal.
den kann man auch finden. Der ist, glaube ich, ich weiß, ich glaube, der ist sogar Open Access irgendwo zugänglich. Ja.
Ja, und natürlich unsere Twin Peaks-Folgen hören. War mir dann doch unangenehm, wie ich auf der dritten Staffel rumgehackt habe. Aber naja, so ist das. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao, ciao.
Tschüss.